Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Tour, dem wöchentlichen Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite auch der beim 337. Aufnahmeversuch immer noch hochsouveräne Band. Moin Band.
Ja, es wird mit jedem Mal besser, weil man natürlich, das ist wie Fahren ohne Stützräder. Wir haben es jetzt quasi locker aus der Hüfte drin irgendwann.
Es ist auch wirklich, jedes Mal muss ich mir eine neue Anmoderation ausdenken. Es ist, niemand hat das so schwer, das hatten wir ja schon festgestellt. Ja, wir sind hier wieder zusammengekommen, um die vergangene Radsportwoche ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wie immer ist einiges passiert. Wir haben, wie gesagt, eigentlich am Montag schon versucht aufzunehmen, doch nach einer Stunde Verzweiflung vieler Tränen und wütender Ausrufe meinerseits haben wir es dann sein gelassen und uns auf heute verständigt. Jetzt sind wir auch schon im zweiten Versuch. Vielleicht erblickt diese Folge ja jetzt doch mal das Licht der Welt. Wir wollen über den Giro d'Italia der Frauen sprechen, über The Race formerly known as Criterium du Dauphiné und noch ein paar andere Themen. Also wir haben wieder einiges vor der Brust und fangen natürlich erstmal an mit den Damen, die ein wirklich fantastisches Rennen in Italien auf den Asphalt gezaubert haben, kann man fast sagen. Es begann mit den drei Sprintsiegen, die wir ja schon diskutiert haben von Elisa Balsamo und ging gleich auf der vierten Etappe weiter mit einem Bergzeitfahren, was so ungefähr zur Hälfte flach und zur Hälfte bergauf führte. Und wir hatten vorher schon ein bisschen gemutmaßt, welche Fahrradwahl wird es denn sein? Werden einige einen Radwechsel versuchen? So viel können wir vorwegnehmen. Es blieb jeder auf dem Rad, mit dem er gestartet war. Aber es gab doch hier und da interessante Materialentscheidungen. Und die Bestzeit, die nagelte Anna van der Breggen in den Asphalt, gewann das Bergzeitfahren mit über einer Minute Vorsprung und fuhr ins pinke Trikot. Wie überrascht warst du davon und vor allem wie beeindruckt davon, dass sie mit einem Zeitfahrrad, zwar mit leichteren Laufrädern, aber komplett im Auflieger diese Bestzeit dahin gesetzt hat?
Ja, das war schon krass. Also da hat sie echt alles gegeben und wie du sagst, ne, alleine das auf dem Auflieger zu machen, ist unfassbar bei den Steigungen, die da ja doch bewältigt wurden. Also Demi Vollering zum Beispiel war ja auch auf dem Zeitfahrrad, aber im Prinzip eigentlich die ganze Zeit unten auf dem Lenker und hat völlig verständlicherweise mit dem Berg auch ordentlich zu kämpfen gehabt. Also von daher, das ist genau die Stärke, die wir ja bei ihr in den letzten Wochen immer wieder festgestellt haben. Ne? Gerade wenn es nicht dieser Renndruck ist, dass man irgendwelche Attacken mitgehen muss, sondern man wirklich diesen Berg einfach stumpf hochpacen kann, dass sie da wirklich mit die Beste ist. Und das hat sie da unter Beweis gestellt.
Trotzdem natürlich unfassbar beeindruckend, damit über einer Minute Vorsprung zu gewinnen, auch vor Fahrerinnen, die durchaus dieser Disziplin nicht ganz fremd sind, zum Beispiel Marlen Reusser, die ist Zweite geworden, die hat danach gesagt, ja, sie hat sich eigentlich zu gut gefühlt an diesem Tag, denn sie musste nicht einmal so richtig tief gehen, um hier ihre Leistung aufs Pedal zu bringen und konnte dann eben auch nicht die nötigen Watt treten. Demi Vollering wurde dann Dritte, Antonia Niedermayer Vierte. Warst du überrascht von dem Abstand? Hast du da schon gedacht, das könnte jetzt tatsächlich mal die Rundfahrt für Anna van der Breggen werden? Oder hast du es einfach nur als Signal einer sehr guten Tagesform und eines optimalen Pacingplans gesehen?
Nee, also ich glaube, das war schon eine sehr, sehr starke Marke von ihr und hat auf jeden Fall das Rennen für den Rest der Woche animiert und deutlich spannender gemacht auch auf jeden Fall. Ne? Also das war nicht ohne weiteres irgendwie einzuholen. Das hat gerade FDG unter Druck gesetzt. Aber ich fand zum Beispiel auch Marlen Reusser ist ja Zweite geworden, hat sich da geärgert. Auch das fand ich ein starkes Zeichen, weil es gezeigt hat, Marlen Reusser, auch trotz der Stürze und Verletzungen dieses Jahr, ist auf jeden Fall in Form und will auf jeden Fall vor allem auch viel schaffen. Und von daher war das eine sehr, sehr spannende Ausgangslage, dass es da erstmal so diese große Lücke zuzufahren gab. Insgesamt fand ich, war da überhaupt nicht klar, wie das Rennen dann am Ende ausgehen würde.
Absolut, es war aber auf jeden Fall mal mindestens ein Achtungserfolg von Anna van der Breggen. Ebenfalls noch stark unterwegs, Monika Trinka-Colonel auf 5, Lauren Dixon auf 6, Femke de Vries auf 7, Elisa Longo-Borghini, die ist glaube ich nicht ganz so zufrieden gewesen. Die wurde nur 8. Vor Urszula Żigart und Isabella Holmgren, die Top 10 abrundeten. Und wir gehen dann gleich weiter zur 5. Etappe. Während die ersten Tage von den Sprintern geprägt wurden, sahen wir jetzt also so ein bisschen hier die GC-Fahrerinnen, die in den Schlagabtausch gingen. Es gab eine starke Ausreißerinnengruppe zum TV-Start, die allerdings sofort, als wir live drauf waren, schon am Schrumpfen war. Vor allem Lauren Dixon war es da, die sehr aktiv war und die Gruppe klein machte. Da waren unter anderem Erika McNally, Mirai Benito, Cecilio Trupp-Ludwig, Kirsten Volkner, Talita de Jong, Valentina Cavella und Marion Bunel dabei. Und dann passierte auch schnell hinten was, denn Demi Vollering, die attackiert 56 Kilometer von dem Ziel, nachdem auch schon mal Marlen Reusser was versucht hatte. Elisa Longo-Borghini, die schien immer noch nicht so ganz in Topform gewesen zu sein. Die erinnerte mich an dem Tag so ein bisschen an Joao Almeida von ihrem Fahrstil. Immer wieder abgehangen, aber immer wieder rangekommen. Vorne die Gruppe jetzt sehr klein geworden, noch vier Fahrerinnen dabei, unter anderem Dixon, Cavella, Gontova und Bunel, 1,5 Minuten Vorsprung auf die Favoritinnen und dann 1 Kilometer vor dem Ziel. Demi Vollering mit der nächsten Tempoverschärfung macht die Gruppe immer kleiner und irgendwann sind es dann Vollering, Niedermeyer, Van der Breggen und Holmgren, die zu den Ausreißerinnen aufschließen können. Da ist dann natürlich Lauren Dixon, die Tempo machen kann und die Konkurrenz den ordentlich unter Druck setzt. Monika Trinker-Colonel kommt mit einigen anderen nochmal zurück und attackiert dann, wird aber wieder eingeholt im Finale, kann dann auch nicht mehr mit den anderen mitgehen. Vollering holt sich noch ein paar Bonussekunden von Niedermeyer und Holmgren und am Ende gibt es einen Sprint aus dieser starken Gruppe. Erster Giro d'Italia, Etappensieg für Demi Vollering. Anna van der Breggen, zweite und verteidigte das pinke Trikot. Antonia Niedermeyer, dritte und Isabella Holmgren, vierte. Und dahinter dann Elisa Longo-Borghini und Nief Fischer-Black mit jeweils 15 Sekunden Rückstand. Reusser verlor 52 Sekunden an diesem Tag. Das war doch eigentlich, Ben, eine Etappe, die wir vielleicht so ein bisschen herausgehoben haben, als hier wird es schwer. Aber wir haben doch ordentlich Action gesehen und vor allem schon mal gesehen, wer hier die starken Fahrerinnen waren. Von Vollering und von Van der Breggen wussten wir es schon. Wie beeindruckt warst du auch von vor allem Isabella Holmgren, die hier ja im weißen Trikot mit vorne dabei war?
Ja, das war definitiv für mich so ein bisschen auch eine Entdeckung des Giros. Die hatte ich vorher noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Und hat hier dann schon ein erstes Mal gezeigt, dass sie aber völlig zu Recht hier mit dabei ist und auch vorne eben mitfahren kann. Und ja, die war richtig, richtig stark. Insgesamt fand ich das eine sehr spannende Dynamik, auch mit Blick dann auf die folgenden Tage. Wir haben gesehen, Marlen Reusser, die anfangs irgendwie wieder viel versucht, die dann hinten raus aber doch so ein bisschen ins Straucheln kommt. Lisa Longo-Borghini, die sich immer wieder rankämpfen kann und am Ende reicht es dann doch gerade so nicht. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Etappe und ich sag mal so ein bisschen Foreshadowing für die darauf folgenden Tage dann, ne?
Absolut. Ja, Isabella Holmgren, die können wir am Ende nochmal hochleben lassen. Die hatte ja in den Ardennen schon mal so ein bisschen gezeigt, wo ihr Potenzial liegt und dort gute Ergebnisse einfahren können. Und jetzt hier ist ihr Rundfahrtstern, kann man glaube ich sagen, so endgültig bei den Profis aufgegangen. Das war so ein erster Achtungserfolg. Sie ja die Siegerin der letztjährigen Tour de l'Avenir bei den Frauen und hat hier durchaus gezeigt, dass das ein guter Marker ist, ein gutes Rennen, um zu sehen, wer vielleicht in den nächsten Jahren vorne mitfahren kann. Und für Lide Trek tut sich langsam ein Luxusproblem auf. Mit Nief Fischer-Black hat man ja eine vermeintlich starke GC-Leaderin, dann jetzt eben Isabella Holmgren, über die wir, wie gesagt, in dieser Folge noch weiter sprechen. Und Paula Blasi könnte im Anflug sein. Da bin ich gespannt, wie sich das alles so darstellen wird. Etappe 6, die war dann wieder eher was für die Sprinter. Wir haben zwischenzeitlich so ein paar Windkantensituationen gesehen, wo Demi Vollering und Marlen Reusser auch nicht ganz auf der Höhe aussahen, nicht vorne mit dabei waren. Uno X hatte das initiiert und dann weitere Teams unterstützt. Die Ausreißerinnen, die wurden erst spät eingeholt. Demi Vollering bei der Tempoarbeit irgendwann im Finale auch geholfen. Am Ende ist aber das passiert, was wir erwartet haben, nämlich der vierte Etappensieg von Elisa Balsamo, die hier quasi schon das rote Trikot der Sprinterinnen, wo ich auch ein bisschen irritiert war über die Trikotfarbenwahl, so rum ist es richtig. Aber Bent, über Elisa Balsamo gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, als das wir ja in der letzten Folge gesagt haben. Vielleicht bist du überrascht, dass sie doch so dominant war. Also ich zumindest hatte mir nach dem Ausscheiden von Lorena Wiebes so ein bisschen mehr Spannung im Kampf um die Sprints erhofft.
Ja, tatsächlich war das ja so ein bisschen das, worauf wir spekuliert hatten, dass es natürlich schade ist und sehr ärgerlich auch für Lorena Wiebes, aber eben, dass dadurch sich für uns vielleicht mehr Spannung bieten würde. Aber was wir auch angesprochen hatten, das wirkte so ein bisschen, als wäre für Elisa Balsamo da so ein bisschen der Knoten geplatzt, nachdem sie dann ja die ersten Erfolge einfangen konnte. Und ja, das hat sich hier ja dann definitiv bestätigt. Also man gönnt es ihr, aber klar, es war nicht die Spannung, auf die wir vielleicht so ein bisschen gehofft hatten.
Ja, leider konnte sich ja auch Charlotte Kohl beispielsweise nicht mehr wirklich weit vorne präsentieren. Wer sich präsentiert hat, ist Lorena Wiebes, die zusammen mit Florje Markay am Streckenrand stand und dem vorbeifahrenden Feld zugejubelt hat. Also eine sehr, sehr, eine sehr einseitige Partie, was die Sprints anging, aber trotzdem sehr beeindruckend, was Elisa Balsamo hier bei der Rundfahrt gezeigt hat. Und dann sehen wir eine Etappe, die durchaus es mehr in sich hatte, als es zu erwarten war. Etappe 7, unter anderem erstmal geprägt von einem Sturz, das Maglia Rosa, also Anna van der Breggen, hier auf dem Boden. Dazu auch das blaue Trikot, Marlen Reusser war am Boden, Barbara Gurschki war am Boden. Also da hat es doch einige erwischt. Vorne gab es eine Ausreißergruppe, die dadurch natürlich so ein bisschen Morgenluft gewittert haben. Und vor allem gab es dann so einige weitere Fahrerinnen aus dem Feld, die da nach vorne gefahren sind und eine ganz neue Dynamik im Finale aufgemacht hatten oder entwickelt hat. Da kamen nämlich unter anderem Celia Giry und Silvia Persico nach vorne und später auch noch Elisa Longo-Borghini und Lucinda Brandt. Und mit frischem Personal, da schaffte es tatsächlich die Gruppe, durch die vielen verschiedenen Interessen, die da auch vorne vor herrschten, dann tatsächlich durchzukommen. Und Celia Giry, die Fahrerin und Teamkollegin von Demi Vollering, die schafft es tatsächlich in einem beeindruckenden Sprint hier ihren ersten Worldtour-Sieg einzufahren. Das war ein wirklich interessantes Finale, Ben. Vor allem war ja dann mit Fahrerinnen wie Elisa Longo-Borghini beispielsweise, die ja versucht hat, ein bisschen Zeit in der Gesamtwertung gut zu machen. Auf jeden Fall eine Fahrerin dabei war, die richtig, richtig daran interessiert war, hier die Gruppe so lange wie möglich am Laufen zu halten. War das am Ende auch das Glück von Celia Giry, dass sie da eben mit Persico und Longo-Borghini die UAE, das UAE-Duo mit dabei hatte?
Ja, ich glaube definitiv. Also und im Zweifel muss man auch sagen, vielleicht so ein bisschen hausgemachtes Problem für FDJ selbst, die da über diesen letzten Anstieg, über die Kuppe richtig Gas gegeben hatten, dann in die Abfahrt rein versucht haben, Lücken aufzufahren und am Ende, ja, war es dann eben nicht Demi Vollering, die da mit dabei bleiben konnte. Und stattdessen hatte man dann eine Gruppe, die sehr, sehr motiviert war, da eben die Lücke aufzuhalten und irgendwie es ins Ziel zu retten. Auch Alison Jackson hat da vorne dann nochmal plötzlich, die war eigentlich schon völlig gestellt worden als Teil der Ausreißergruppe. Die hat da nochmal irgendwie so einen zweiten Wind gefunden auch richtig, richtig mitgeackert mit den mit Elisa Longo-Borghini und Silvia Persico. Und war schon ein unfassbar koordiniertes Team, die sich da irgendwie plötzlich gefunden haben. Da haben alle diese Interessen dann plötzlich sehr in eine Kerbe geschlagen, sag ich mal, und hat sich dann natürlich ausgezahlt, vor allem für Celia Giry.
Ja, auch sie ja eine der großen Entdeckungen der letzten Tour de l'Avenir. 3 Etappen gewann sie im Vorjahr da und auch da ging so ein bisschen der Stern von ihr auf, wurde am Ende sogar noch 7. in der Gesamtwertung. Also Celia Giry, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, 20 Jahre jung und eines der großen Talente in den Reihen von FDJ Suez, die sich ja wirklich nicht beschweren können über einen Mangel an großen Talenten und Siegfahrerinnen. Und mit Giry jetzt 3. Saisonsieg, da kann man sich, glaube ich, wirklich nicht beschweren auf Seiten des Teams. Etappe 8, die wird wahrscheinlich im Gedächtnis bleiben, denn die sollte die Königin in Etappe werden über den Colle delle Finestre und dann eben eine Bergankunft danach noch ins Ziel. Die gleiche Etappe, die wir auch letztes Jahr beim Giro der Männer gesehen haben, zumindest im Finale, wo dann Simon Yates am Ende den Giro gewinnen konnte. Und wir sehen zunächst das gewohnt gleiche Bild. FDJ Suez, die machen das Rennen richtig schwer. Marlen Reusser in Problemen kommt auch nicht wirklich mehr an die Gruppe ran. Wir sehen ein klassisches Ausscheidungsfahren, immer mehr Fahrerinnen, die hinten aus der Gruppe fallen. Und dann, Bent, ich habe die Etappe jetzt nur im Nachhinein so ein bisschen verfolgen können, weil ich da unterwegs war. Nimm ich mal mit, denn es kommt so nach und nach die Nachricht durch, dass wohl am Etappenverlauf was getan werden muss. Vielleicht kannst du mich da nochmal so kurz ein bisschen mit abholen, wie du es als Zuschauer vor dem Bildschirm erlebt hast.
Ja, genau. Es war im Prinzip mit Beginn des Live-Bildes, dass die Nachricht kam, es gibt Berichte über eine Lawine oben auf der Strecke. Und dann ja wanderte dieses Bild und veränderte sich quasi mit alle 10 Minuten. Ne? Dass die Lawine hat jetzt nicht die Strecke gesperrt, sondern ist in der Nähe der Strecke oder halt doch nicht. Und es gibt aber die Gefahr, dass eben noch mehr Eis auf die Strecke fallen könnte. So in den Notizen, die ich währenddessen gemacht habe, sieht man auch, wie die Kilometer runter ticken, wie sie eben in der Übertragung angezeigt werden. Dann kommt erst die Nachricht, die Etappe wird verkürzt tatsächlich, die Entscheidung ist getroffen worden, es ist zu gefährlich weiterzufahren. Und dann erst ein ganzes Stück später wird dann aber auch oben der Ticker angepasst, völlig unkommentiert plötzlich, sind nicht mehr 33,9 Kilometer zu fahren, sondern nur noch 4. Das war natürlich vom Fernseher schon verwirrend. Ich möchte gar nicht wissen, wie das dann für die Fahrerinnen selber war. Das ist ja nun mal nicht so einfach, die Information dann gerade an so einem Anstieg dann zu übermitteln, ne? Wo dann man mit allen möglichen widrigen Umständen, was so das Radiosignal angeht, kämpfen muss. Das heißt, ich möchte gar nicht wissen, wie das für die Fahrerinnen gewesen ist, dann plötzlich festzustellen, dass die Etappe gar nicht so lange geht, zumal natürlich alle sich auch einen Plan gemacht hatten, wie man das Ganze fährt, bis eben ins Ziel und nicht dann ungefähr 30 Kilometer weniger. Also das war schon zum Zuschauen sehr, sehr nervenaufreibend und ich denke auf dem Fahrrad nochmal um einiges mehr.
Das glaube ich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die Fahrerinnen an der Spitze, glaube ich, die Information schon bekommen haben. Aber ich denke dann gerade für die weiter hinten, da war es dann eher schwieriger, wenn du schon, 10, 20 Minuten hinter der Spitze hängst, dann da noch ein gutes Signal zu bekommen. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Und ich kann da auch ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten. Ich weiß nicht, der ein oder andere unserer Zuhörenden erinnert sich vielleicht noch an die Tour de France 2019, wo ebenfalls eine Etappe abgebrochen werden musste wegen Erdrutschen, die dann die Etappe führte, glaube ich, Richtung Tignie, wenn ich mich nicht alles täuscht, und wo dann aber noch ein bisschen mehr Chaos war, weil quasi über einen Berg hinüber gefahren wurde und die führenden Fahrer dann schon sich in der Abfahrt befanden und dann ihnen gesagt wurde, ja, die Etappe war jetzt oben an dem Berg schon vorbei, Surprise, ich erinnere mich noch, dass wir dass das sehr chaotisch war, dass wir dann aber auch irgendwann über den Berg kamen. Ich erinnere mich an die Bilder, wie ja die sportlichen Leiter dann alles versucht haben, irgendwie die Fahrer auf die Autos aufzuteilen, um sie zum Hotel zu bringen und so. Das war sehr, sehr chaotisch und da dauerte es auch eine ganze Weile, bis das alles organisiert war. Und ich erinnere mich auch noch, wie wir dann quasi mit dem Auto Richtung Hotel über die Strecke fahren mussten und dann teilweise vor uns noch wirklich schweres Gerät zugange war, um da die Straße freizuräumen. Also ich glaube, sind wirklich Ausnahmesituationen, mit denen du als Sportler gut umgehen musst. Ich glaube, so, da kann man auch schnell mal so die Kontenance verlieren dann und frustriert sein jetzt auch gerade, wenn du dann im Rennen die Nachricht bekommst, Surprise, in 5 Kilometern ist das Ziel. Und gerade Demi Vollering, die ja wirklich viel darauf gelegt hatte, hier dieses Rennen zu gewinnen. Ich glaube, da hat man so ein bisschen angemerkt, dass sie dann die Brechstange so ein bisschen ausgepackt hat, wenn wir mal wieder zurück zum Rennen kommen. Denn sie hat ja wirklich ständig attackiert und zunehmend die Gruppe immer kleiner gemacht. Dann gab es Attacken von allen da vorne. Also ich hatte das Gefühl, alle hatten jetzt so noch so viel im Tank in der Spitzengruppe dann trotzdem, dass sie nochmal irgendwie alles versuchen wollten, um ihre Konkurrentinnen hier so ein bisschen zu distanzieren. Das gelingt aber an der wirklichen Spitze nicht mehr. Am Ende sprintet Demi Vollering auf dem Colle della Finestre. Auch ein interessantes Bild, sage ich mal, dass wir da so einen kleinen Sprint sehen. Zum zweiten Tagessieg gewinnt Isabella Holmgren zweite, Antonia Niedermayer dritte, Anna van der Breggen, die verliert ein minimales Sekündchen, aber das nicht weiter wild. Dann Femke de Vries 55 Sekunden dahinter und dann kommen Reusser und Longo Borghini. Also für Dimi Vollering am Ende der Sieg, aber hattest du auch so den Eindruck, dass alle so ein bisschen quasi gemerkt haben, ach, wir haben noch so viel im Köcher, wir müssen jetzt ja auf jeden Fall auf Biegen und Brechen nochmal ein paar Sekunden wenigstens rausholen.
Ja, obwohl ich gar nicht weiß, wie viel da alle tatsächlich noch im Köcher hatten. Also ich glaube, es war vielmehr einfach der Druck von wegen, die Etappe endet gleich und irgendwer möchte jetzt hier noch ein Zeichen setzen, weil zum Teil war das schon, dass du merktest, irgendwie Isabella Holmgren zum Beispiel hat ein paar Attacken gesetzt, die unfassbar stark aussahen und sobald sie dann aber eingeholt wurde, hattest du so richtig das Gefühl, dass sie so ein bisschen eingebrochen ist und dann erstmal gesagt hat, gut, ne, dann schon ich mich jetzt und gehe wieder hinten dran und gucke erstmal, dass ich hier nicht abgehängt werde als Nächste. Von daher auf jeden Fall heftiger Schlagabtausch dann zum Ende. Ich glaube einerseits, weil natürlich alle mit deutlich mehr Kilometern und Höhenmetern geplant hatten, aber ich glaube auch einfach, weil man in der Kürze der Zeit natürlich noch versuchte, ein möglichst klares Zeichen irgendwie zu setzen, möglichst irgendwie noch irgendwie ein bisschen Zeit rauszuschlagen. Entsprechend groß die Frustration natürlich dann zum Ende hin bei einigen so ein bisschen. Andererseits im Feld auch genauso viel Erleichterung bei einigen Fahrerinnen, die weiter hinten waren, dass sie nicht noch weiter fahren mussten. Und das gönnt man denen natürlich auch.
Das stimmt. Ja, chaotischer Tag auf jeden Fall. So ein bisschen schade trotzdem natürlich, dass wir hier nicht noch das große Finale gesehen haben. Das hätte das Rennen vielleicht nochmal so ein bisschen zumindest auf dieser Etappe beleben können. Auf der anderen Seite kann man so viel vorwegnehmen. Die 9. Etappe, die hat uns, glaube ich, für ziemlich viel entschädigt. Denn es ging direkt nach dem TV-Start an dem langen Montoso-Anstieg, 8,7 Kilometer bei 9,5%. Da ist FDJ schon richtig hart zu Werk gemacht, das Feld klein und auf einmal sind nur noch 7 Fahrerinnen vorne. Longo Borghini, Vollering, Van der Breggen, Niedermayer, Holmgren, Fischer, Black und De Vries. Und dann sehen wir Attacken. Niedermayer löst sich solo und dann kommen noch Longo Borghini und Fischer Black irgendwann hinterher. Auch Femke De Vries versucht es dahinter anschauen. Wir sehen alle 3 Wertungstrikots als Dreiergruppe zusammen. Das fand ich auch ein einigermaßen kurioses Bild. Und kurz darauf setzen sich dann weitere Fahrerinnen ab, weil während von hinten nämlich Fahrerinnen um Reusser wieder rangekommen waren, aber Vollering und Van der Breggen, die haben nicht so Lust auf Gemeinschaft. Holmgren ist noch dahinter und dann auch Marlen Reusser, die aber weiterhin nicht in Bestform schien. Die Situation so 67 Kilometer von dem Ziel, einmal für euch zusammengefasst. Also wir haben Longo Borghini, Niedermayer und Fischer Black vorne. Eine Minute Vorsprung vor Femke de Vries und 1,46 auf Vollering und Anna Van der Breggen. Zu diesem Zeitpunkt wäre Antonia Niedermayer die Siegerin des Giro d'Italia gewesen, aber es kam noch so einiges, dass die Gruppe um Van der Breggen sammelt dann auch De Vries rein und wir haben dann irgendwann Lauren Dixon, die auch noch dazu kommt und dann haben wir die Situation, dass Lauren Dixon vorne arbeitet und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Anna Van der Breggen sich vorgenommen hat, ich fahre genau so schnell, ich fahre die ganze Zeit an zweiter Position und wenn ihr schneller fahren wollt, dann lasse ich die Lücke aufgehen. Hattest du auch das Gefühl, dass Lauren Dixon so ein bisschen Frust hatte mit Anna Van der Breggen, die so ein bisschen Spielchen mit ihr gespielt hat?
Ja, definitiv. Also das war schon durchaus bemerkenswert, da zu sehen, wie sie sich da an Position 2 irgendwie festgebissen hat und wie du schon sagst, dann da so ein bisschen kontrolliert hat, wie schnell es eigentlich vorwärts geht.
Genau, aber dann kontrolliert sie nicht mehr, dann fährt sie nämlich am letzten richtigen kategorisierten Anstieg dieses Rennens nochmal ordentlich drauf, macht hier einen klassischen Leadout und dann Dimi Vollering, die 39 Kilometer vor dem Ziel den Druck erhöht, erst kann De Vries nicht mit und dann in der Kurve hat Vollering die bessere Kurvenlinie, hat eine kleine Lücke und dann schnappt die Falle zu. Anna Van der Breggen kann nicht mehr mit und Dimi Vollering fährt innerhalb von 11 Kilometern tatsächlich ganz alleine an die Spitze und setzt sich natürlich auch vor die Gruppe, denn sie weiß, sie muss hier ordentlich Zeit wieder gut machen. Und zu diesem Zeitpunkt hatten De Vries und Anna Van der Breggen schon 1,5 Minuten Rückstand auf die Spitzengruppe und die Lücke, die geht nur noch weiter auf. 4 Kilometer vor dem Ziel waren es noch 2,5 Minuten. Fischer Black eröffnet dann den Sprint. Longo Borghini ist aber diejenige, die perfekt den Sprint timet und gewinnt. Antonia Niedermayer wird erneut Dritte und Demi Vollering Vierte. Und die weiß, als sie über die Linie fährt, schon, ja, ich habe es endlich geschafft. Ich gewinne den Giro d'Italia der Frauen. Antonia Niedermayer, die wird Gesamtzweite. Anna van der Breggen Dritte. Und Elisa Longoborghini, auch für die war dieser Tag nochmal richtig viel wert. Die wird nämlich am Ende Vierte. Ganz von vornherein gefragt, hast du so ein episches Finale erwartet, als du auf das Streckenprofil geschaut hast?
Nee, in keinster Weise, zumal wir ja, glaube ich, alle eher auf den Tag davor irgendwie geschielt hatten. Von daher, das war schon ein richtig krasser Schlagabtausch. Das war unfassbar auch zu sehen, was für Gruppen sich da bilden konnten. Wer da plötzlich irgendwie in einer Ausreißergruppe landet und was da plötzlich an Rechnerei auch losging mit wer ist jetzt virtuell gerade auf welcher Position. Also das war schon unfassbar zu sehen.
Und dann lass uns über Demi Vollering reden. Sie hatte morgens im Interview gesagt, alles oder nichts. Aber das war eine Masterclass. Denn sie hat wirklich alles oder nichts riskiert. Lass uns auch mal kurz über Lauren Dixon reden, bevor wir Demi Vollering loben. Was für eine unfassbar gute Rundfahrt ist sie gefahren. Und vergessen wir vielleicht Lauren Dixon, wenn wir Franzi Koch immer als den Transfer der Saison bezeichnen. Denn spätestens jetzt nach dem Giro hat sie ein bisschen Konkurrenz im eigenen Team bekommen, oder?
Ja, weiß ich nicht, ob man das so gegeneinander aufwiegen muss, aber ja, definitiv. Also wenn Franzi Koch da irgendwie Star des Frühjahrs war oder Star-Helferin des Frühjahrs, dann kann Lauren Dixon hier für den Frühsommer auf jeden Fall ihren Namen in den Ring werfen. Also die hat da schon echt super, super gearbeitet für ihre Leaderin.
Ja, und dann lass uns über Demi Vollering sprechen. Sie hatte so ein bisschen den Druck. Sie ist ja bisher nicht die ganz große Rundfahrtspezialistin, was so die ganz großen Rennen angeht. Irgendwie passiert da dann immer doch was Unvorhergesehenes. Jetzt hat sie es hier souverän am Ende, wenn man auf die Gesamtwertung guckt, aber was das Rennen angeht, nicht besonders souverän nach Hause gebracht. Aber das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie diese Schlussetappe gefahren ist, wie sie alleine diese Lücke gebückt hat. Das war vielleicht eine der besten Demi Vollering-Performances, oder gehe ich da jetzt ein bisschen zu weit in meiner Euphorie?
Nee, würde ich tatsächlich unterschreiben. Also auch was ich jetzt im Nachgang dazu noch gesehen habe, wie sie tatsächlich dann da und wo da die entscheidenden Momente waren, dass es eben nicht nur war, diese Anstiege hochzukommen, sondern eben auch dann die Abfahrt runterzufahren. Das ist ja was wir durchaus bei den verschiedensten Fahrerinnen und Fahrern sehen. Ne? Dass den Berg hochkommen ist das eine, aber wenn du wirklich groß gewinnen möchtest, dann musst du ihn auch auf der anderen Seite irgendwie gut runterkommen. Und nicht, dass Anna van der Breggen da schlecht drin wäre, ne? Aber da hat Demi Vollering einfach ist in dem Moment so sehr gewollt und irgendwie so erzwungen, muss man schon sagen, wie sie da runtergeballert ist, dass dem muss man Respekt zollen. Also das ist schon unfassbar stark gewesen und es hätte nicht später passieren dürfen und können und von daher eine Punktlandung.
Absolut. Und genau da hat es vielleicht uns dann doch in die Karten gespielt, dass die Finestre-Etappe dann eben so ein bisschen nicht nach Plan verlaufen ist, weil hier wir dann so ein wirklich episches Finale mit so einem Alles-oder-Nichts-Move von Demi Vollering gesehen haben und ja auch von den anderen. Lass uns noch über Antonia Niedermayer sprechen. Wir haben sie öfter hervorgehoben. Ich kann mir hier wieder auf die Schulter klopfen, denn ich habe gesagt, ums Podium fährt sie mit bei dieser Rundfahrt und sie hat geliefert. Wie gesagt, sie ist die stärkste deutsche Rundfahrt, die wir aktuell haben. Aber würdest du sagen, dass der zweite Platz jetzt sie dann doch nochmal, letztes Jahr war sie Fünfte, jetzt dann doch nochmal in eine neue Sphäre gekatapultiert hat, was sie so, was das Rundfahrerinnen-Ranking angeht? Also ist sie jetzt endgültig in der Weltspitze angekommen?
Ja, würde ich sagen, spätestens jetzt. Also das war beim Giro eine Performance, also Tag um Tag, dass wenn es tatsächlich um die GC-Etappen ging, war sie da, wenn sie da sein musste. Und das ist mir durchaus sehr, sehr positiv aufgefallen und hat mich auf jeden Fall sehr stark beeindruckt, was sie da abgeliefert hat und mit was von der Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit. Also definitiv ganz stark und ganz weit oben mit dabei.
Ja, ich bin da auch bei dir. Also ich war sehr, sehr beeindruckt. Sie ist erst 23 Jahre jung. Wie gesagt, letztes Jahr fünfte beim Giro, in diesem Jahr jetzt zweite. So ein bisschen fehlt ihr noch der große Sieg, den würde sie vielleicht hier gerne dann auch nochmal feiern bei so einem Rennen, wenn sie schon so konstant immer auf dem Podium mitfährt. Ich meine, sie hat 5 Profisiege, da will ich ihr gar nichts wegnehmen und auch schon eine Giro-Etappe gewonnen. Aber trotzdem muss man einfach sagen, dass das wäre natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich hoffe, dass sie einfach das so fortsetzen kann. Wir haben es jetzt schon öfter gesehen, dass Fahrerinnen eben gerade in den jungen Jahren immer mal wieder so einzelne starke Performances zeigen konnten, aber nie so die Konstanz reingebracht haben. Das kann man ihr jetzt erstmal nicht unterstellen. Sie war Vierte bei der Valenciana-Rundfahrt Anfang des Jahres, Fünfte im Baskenland und jetzt eben Zweite hier beim Giro. Also da scheint sich auch schon so eine gewisse Konstanz anzudeuten und das wäre ihr zu wünschen und dem deutschen Radsport natürlich auch. Macht uns natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, wenn wir hier so ja, positiv über die deutschen Fahrerinnen sprechen könnten. Lass uns doch kurz über Anna van der Breggen sprechen. Die verliert jetzt hier am letzten Tag noch den Giro d'Italia. An sich kann sie zufrieden sein, was mir noch so ein bisschen als Gedanke gerade in den Kopf gekommen ist. Ich hatte das Gefühl, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie bei so einer Rundfahrt irgendwie mit einem Sturz zu tun hat. Ich glaube, hier ist sie jetzt auch wieder zweimal gestürzt. Ist das was, was wir vielleicht mal als kleine Schwäche noch so ein bisschen im Auge behalten sollten? Und sollte sie mit dem dritten Platz zufrieden sein? Oder meinst du, sie wird sehr doll hadern, weil sie eben so nah dran war, jetzt hier doch nach ihrem Comeback nochmal so eine große Rundfahrt zu gewinnen?
Ja, also ich glaube, sie ist natürlich nicht angetreten, um Dritte zu werden. Also von daher wird sie sich sicherlich ärgern. Und klar, ne, wenn man bis zum letzten Tag irgendwie das Trikot halten konnte und wenn man insgesamt auch so einen starken Giro gefahren ist, dann kann man sich da, finde ich, völlig zu Recht auch mal ärgern. Letztendlich war Demi wahrscheinlich einfach so, wie der Giro verlaufen ist, die stärkere Fahrerin. Vielleicht auch einfach mit dem stärkeren Team um sich rum. Aber ja, auf jeden Fall dritter Platz natürlich immer noch eine sehr starke Leistung.
Absolut. Elisa Longoborghini, Vierte, das war auch so ein bisschen ein Auf und Ab. Ich glaube, da ja, kann man jetzt nicht viel zu sagen. Ich fand ihre offensive Fahrweise und auch den Etappensieg sehr, sehr erfrischend. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht mehr ganz, ganz vorne um die großen Siege mitfährt. Ich denke, jetzt wissen wir beide, dass sie wahrscheinlich die Tour gewinnen wird, wenn ich das hier so sage. Aber ich glaube einfach, da ist so ein bisschen der Zenit vielleicht überschritten. Zumindest ist das so ein Bauchgefühl. Ich meine, auch sie hat immer wieder mit Rückschlägen gesundheitlicher Natur zu kämpfen. Die UAE-Tour war sehr beeindruckend, aber auch da war eher die zweite Reihe der Bergfahrerinnen am Start. Von daher, das sollten wir beobachten. Malin Reusser, die war am Ende nicht mehr in den Top Ten. Der ja, ging es wohl noch nicht gut genug. Würdest du oder hast du so ein bisschen die Sorge, ich meine, von außen können wir es nicht beurteilen, dass aber diese ganzen Verletzungsrückschläge, die sie in den letzten Jahren hatte, dann irgendwann doch vielleicht die eine Verletzung zu viel sind? Oder sollten wir abwarten, wie sich es jetzt in Richtung der nächsten Rennen und hoffentlich auch des nächsten Jahres entwickelt?
Ja, also sicherlich sammelt sich da mit der Zeit natürlich einiges an, aber wenn ich so zurückdenke, Anfang des Jahres, als sie zum ersten Mal quasi wieder da war, dann wirkte sie eigentlich schon unfassbar stark. Jetzt ist die Frage, wie sich das dann auch übersetzt in eben eine wochenlange Rundfahrt. Ich glaube, dass einfach der letzte Sturz noch nicht lang genug her war, dass da einfach noch nicht genug Zeit war, um wieder richtig auf die Beine zu kommen. Und dass dann natürlich mit dann hier und da auch nochmal irgendwie in Stürze verwickelt zu sein, jetzt während dieser Rundfahrt, das hilft natürlich nicht, auch für den Kopf nicht. Und ja, ich glaube, dass sie sich da im Zweifel auch so ein bisschen dann verrannt hat, dass sie sich vielleicht auch einfach die Ziele etwas hochgesteckt hat und dann, als es nicht geklappt hat, erstmal so versucht hat, mit der Brechstange nochmal irgendwie ranzukommen. Und dass das natürlich dann auch nicht gut tut. Von daher hoffe ich, dass sie einfach die Zeit findet, jetzt nochmal irgendwie ja ins Training zu gehen, in Form zu kommen und vor allem auch irgendwie den Kopf frei zu kommen, weil die Form, wie wir sie Anfang des Jahres gesehen haben, das war, wie gesagt, eigentlich sehr vielversprechend, fand ich. Und das würde ich gerne wieder und häufiger sehen.
Ja, ich absolut auch. Wie gesagt, ist von außen auch immer schwer zu beurteilen. Ich glaube, gesundheitlich ist die Frau sehr gebeutelt in den letzten Jahren. Ich würde ihr einfach mal wünschen, so eine ganze Saison ohne große Rückschläge, denn der Wandel, den sie durchgemacht hat, von einer wirklich starken Zeitfahrerin und Klassikerfahrerin zu einer der Top 3, 4 Rundfahrerinnen in diesem Zirkus, das war beeindruckend und ich würde gern sehen, wohin das führen kann, wenn sie einfach, wie gesagt, mal so ein Jahr optimal trainieren und Rennen fahren kann. Wir haben abschließend noch eine Frage bekommen, die du vielleicht ganz gut mit so einem Fazit zur Rundfahrt kombinieren kannst. Die Frage ist nämlich, haben die Frauen nicht mit diesem Giro bewiesen, dass es keine 3 Wochen braucht für eine Grand Tour und die Männer dagegen, dass 3 Wochen auch verdammt zäh sein können? Diesen beiden Giros hätte es gut getan, die Männer hätten den Frauen 1 Woche abgegeben. Hast du dazu eine Meinung?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, müssen die Frauen und die Männer irgendwie so direkt miteinander verglichen werden. Tut das beiden irgendwie gut, aber andererseits finde ich es gerade so als flapsigen Kommentar eigentlich gar nicht schlecht und durchaus treffend. Also bei der Action, die wir jetzt in 1 Woche hier bei den Frauen hatten, hätte ich mir auch noch eine 2. angeguckt und bei den Männern durchaus auch mal das Gefühl gehabt, dass man den Fernseher zwischendrin 2 Stunden einfach sich selbst überlassen kann und am Ende weiß man trotzdem, wie es ausgeht. Also von daher, gar keine schlechte Zusammenfassung, finde ich, ist durchaus auch was dran.
Ja, wir dürfen uns, glaube ich, nicht so richtig täuschen lassen von dem Giro der Frauen jetzt. Also es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen, aber ich glaube, es ist auch alles quasi so in die Richtung gefallen, dass es spannend wurde. Der abgesagte Etappe, es hätte auch sein können, dass Demi Vollering den Sack schon zumacht auf der Finestre-Etappe und die letzte dann nicht mehr so spektakulär gewesen wäre. Hat jetzt natürlich alles geholfen. Ich bin auch der Meinung, es braucht für die Frauen jetzt auf keinen Fall schon 3 Wochen. Das hat ja auch Franzi Koch gesagt. Mal so 2 Wochen wären, glaube ich, ganz cool. Auf der anderen Seite kann es auch da dann mal deutlich werden. Ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt über Demi Vollering, die hier 10. Saisonsieg schon eingefahren hat, trotzdem noch so reden können, weil das Rennen sich eben so entwickelt hat und dass wir uns so gefreut haben, wie spektakulär am Ende das GC-Battle war. Aber es kann natürlich auch schnell, und darüber haben wir schon gesprochen, auch dazu kommen, dass wir mit FDJ Ähnliches assoziieren, wie jetzt beispielsweise mit UAE bei den Männern. Genau, also ich glaube, man darf sich da immer nicht so sehr vom Recency-Bias treiben lassen. Der Giro der Männer letztes Jahr, der hat auch über 3 Wochen irgendwie Spaß gemacht. Und gleichzeitig gibt es auch Frauenrennen, die von Start bis Ziel irgendwie so verlaufen, wie man sich das erwartet. Von daher, ja. Aber also als flapsigen Kommentar kann ich es auch absolut feiern und vor allem kann ich auch das Rennen feiern, denn es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Am Ende gewinnt also Demi Vollering hier ihren Giro d'Italia der Frauen und fügt sich damit auch die letzte Rundfahrt, wobei sowas ein bisschen schwierig ist, weil es ja die Vuelta als richtige Rundfahrt noch gar nicht so lange gibt. Aber sie fügt auf jeden Fall den Giro in ihre Trophäenkiste oder in ihre Vitrine. Dahinter Antonia Niedermayer, die mit 30 Sekunden 2. wird, auch ganz, ganz stark aus deutscher Sicht. Dann Anna van der Breche, Elisa Longo-Borghini, Nie Fischer-Black auf 5, Femke de Vries 6., Isabella Holmgren, die verlor am letzten Tag noch ordentlich Zeit, wird aber am Ende 7., Urška Žigart 8., Valentina Kavala 9., die Österreicherin, und Lore de Strepa 10., die Belgierin, Lauren Dixon noch 11. als Helferin und Marlen Reusser 13. am Ende. Das Punktetrikot geht an Elisa Balsamo, Bergtrikot an Demi Vollering und das Nachwuchstrikot an Isabella Holmgren, Entschuldigung, und Lidl Trek gewinnt die Teamwertung. Und damit haben wir den wahrscheinlich größten Block dieses Podcasts abgeschlossen und den Giro hoffentlich auch zu eurer vollsten Zufriedenheit analysiert. Es gab noch die Frage, ob Friedrich Merz Antonia Niedermayer gratuliert hat, weil es ja bei Lipowitz auch geklappt hat. Leider nicht, denn es ist ja nur der Frauenradsport. Danke, Friedrich. Und an der Stelle bleibt einfach mal dran, denn gleich geht es natürlich noch um das Race formerly known as Criterium du Dauphiné und ein paar andere Radsportnachrichten. Also dranbleiben, es lohnt sich. Wir sind gleich wieder für euch da.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Willkommen zurück zur 16. Folge Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Podcast. Wir haben gerade schon über den wirklich spannenden und gut anzusehenden Giro d'Italia der Frauen gesprochen und blicken jetzt wieder auf den Männerradsport. Da hat in dieser Woche das Kriterium du Dauphiné oder wie es jetzt heißt, die Tour Auvergne-Rhône-Alpes gestartet. Damit habe ich auch die erste Frage schon beantwortet, wie man das Rennen richtig ausspricht. Ich würde jetzt erstmal beim Kriterium du Dauphiné bleiben, der Einfachheit halber in diesem Podcast. Vielleicht etabliert sich ja der neue Name auch irgendwann. Wir haben bisher 3 Etappen gesehen. Ich habe bei den ersten beiden auch nur geschafft, mir so grob die Finals oder die Highlights anzuschauen. Habe hier natürlich versucht, alles nachzulesen. Wir gehen mal rein in die erste Etappe. Es gab 9 Ausreißer. Dahinter fuhren Decathlon und UAE. Und vor allem sehen wir dann aber recht schnell, dass noch nicht alle richtig in Tourform sind. Joao Almeida hier unter anderem, einer der Fahrer, die hier früh zurückfallen, und der verliert am Ende sogar 24 Minuten. Hatte allerdings auch eine Viruserkrankung in der vergangenen Woche. Das könnte das so ein bisschen erklären. 23,5 Kilometer vor dem Ziel verliert auch Tobias Halland. Johannes den Anschluss am letzten Anstieg. Daniel Felipe Martin ist auch. Wismar macht zu diesem Zeitpunkt das Tempo, und vorne hat sich in einem ähnlichen Zeitrahmen auch Alex Baudin aus der Ausreißergruppe abgesetzt. Und dahinter passiert so einiges, was ihm dann als Solist vorne ganz schön in die Karten spielt. Es reißt nämlich in der Favoritengruppe in der Abfahrt. Und dann gibt es im Flachstück auch noch ein paar Attacken. Viel belauern und aber auch dann eine Gruppe, die sich absetzen kann, um Kevin Buckler und Oscar Onley. Alex Baudin, ein Franzose, der hier seinen Sieg nach Hause bringen darf, vor heimischer Kulisse, also ein Ausreißer auf der ersten Etappe. Der gewinnt. Dahinter kommt dann Ramses de Bruyne aus dieser Verfolgergruppe, die sich abgesetzt hat, als Zweiter ins Ziel. Und auch Kevin Vogler und Oscar Onley, die schaffen es in die Top 10, kommen mit der Gruppe durch und holen schon mal 12 Sekunden raus, denn die Favoritengruppe verliert 44 Sekunden auf den Tagessieger, 20 Sekunden dazu verliert noch Jürgen Nordhagen und Tobias Halland. Johannessen am Ende 3:20. Der wird also im GC keine Rolle spielen. Uno X hier mal wieder mit einem Ausreißersieg. Wie findest du das Team? Ich bin ja großer Fan, weil die es tatsächlich einfach schaffen, regelmäßig mit ihrer Fahrweise sich auch als kleines Team wirklich große Sieger einzufahren.
Ja, das macht auf jeden Fall definitiv Eindruck. Damit haben sie ja es tatsächlich auch erfolgreich bis zum World Tour Level geschafft. Also auf jeden Fall ein Team, das viel Aufmerksamkeit fordert und auch völlig zu Recht, finde ich.
Absolut. Und jetzt kam eben noch dazu, dass man auf der einen Seite den GC-Leader schon mal so ein bisschen geparkt hat mit Tobias Halland Johannessen, der einfach keinen guten Tag hatte, aber auf der anderen Seite hier jetzt den Tagessieg eingefahren hat. Das ist natürlich auch irgendwie cool, wenn man einfach breit aufgestellt hat und trotz GC-Zielen dann irgendwie immer versucht, das meiste rauszuholen und einfach mehrere Eisen im Feuer hat, sage ich mal. Dann ist man einfach auch nicht so abhängig, wenn mal irgendwie ein Plan nicht funktioniert. Was sagst du so zu den GC-Fahrern? Da ist ja irgendwie einiges passiert und dann irgendwie doch nicht. Joao Almeida 24 Minuten verloren, Halland Johannessen, Daniel Felipe Martinez. Warst du überrascht, dass hier auf der ersten Etappe dann so viel und doch so wenig passiert bei dem Profil?
Ja, ich glaube, Joao Almeida, wir haben es mehrfach schon angesprochen, können wir als den Pechvogel des Jahres jetzt schon mal festhalten, glaube ich. Ne? Der ist wirklich gebeutelt dieses Jahr. Und ansonsten ist das tatsächlich irgendwie schon so ein bisschen überraschend, kann man, glaube ich, sagen, dass sowas gerade dann in der Abfahrt irgendwie so sehr reißt, dass solche Lücken sich dann bilden. Grundsätzlich muss man da sagen, schlau und natürlich auch großes Glück für ein Team, wenn man sich dann da so absetzen kann, und macht es natürlich dann spannender auch für uns weiter zuzugucken und dabei zu bleiben.
So sieht's aus. Wir wurden dazu auch noch gefragt, ob sich denn das Höhentrainingslager auf eine Leistung auswirken kann, auch weil einige GC-Fahrer eben nicht ganz auf der Höhe waren. Also das Kriterium du Dauphiné oder Tour Auvergne-Rhône-Alpes ist ja traditionell einfach ein Vorbereitungsrennen. Das heißt, viele sind bis kurz davor im Trainingslager, kommen vielleicht sogar auch nur für das Rennen runter vom Berg, um es mal so auszudrücken, und gehen danach nochmal einen Block rein. So ein Höhentrainingslager unterteilt sich ja so in verschiedene Phasen, in die Akklimatisierungsphase, dann in die Trainingsphase, und dann braucht man eben auch noch so ein bisschen Zeit, bis man dann die Spuren davon richtig merkt. Das heißt, das kann durchaus sein, dass jetzt eben einige gerade erst wirklich aus dem Höhentrainingslager direkt an die Startlinie angereist sind und jetzt einfach noch ein paar Tage brauchen, um irgendwie in Form zu kommen. Das ist durchaus eine logische Erklärung. Der Effekt ist da definitiv nicht zu vernachlässigen. Verträgt der eine auch besser als der andere. Also ich glaube, für zum Beispiel einen Paul Sexas ist das ja jetzt natürlich nochmal eine ganz neue Situation. Der hat sich noch nie so kontrolliert auf eine Grand Tour vorbereitet, ist ja auch noch keine gefahren. Und ich glaube, auch mit Höhentrainingslagern hat er noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Das heißt, ich würde jetzt auch in dieser Woche noch nicht so wahnsinnig viel Rückschlüsse darauf ziehen, wie konkurrenzfähig er dann in 3 Wochen oder so, wann die Tour dann eben losgeht, sein wird, sondern das ist ein kleiner Fingerzeig, aber auf keinen Fall kann man jetzt hier endgültig beurteilen, wie die Form dann sein wird, weil viele, wie gesagt, dann auch nochmal einen Block einlegen oder nochmal ein bisschen Training oder die einen fahren dann nochmal die Nationalmeisterschaften und. Also ich glaube, vielleicht hoffentlich beantwortet das eure Frage so ein bisschen, was denn das Höhentraining so ein bisschen damit zu tun haben könnte. Wir springen in die 2. Etappe. Die war auch relativ unspektakulär. Es gab einen langen Kampf um die Ausreißergruppe. Die Etappe war furchtbar lang. Ich glaube, die längste Etappe bei diesem Rennen seit 2002 oder sowas. 234 Kilometer, 3.500 Höhenmeter. Am Ende eine 10-köpfige Ausreißergruppe, die hier tatsächlich um den 2. Ausreißersieg in Folge fahren darf. Und Anton Charming ist am Ende der Solist, der hier gewinnt. Ich habe übrigens Alex Buddha und Anton Charming gerade ein bisschen durcheinander geworfen, merke ich gerade mit Uno X. Trotzdem können wir das ja jetzt wiederholen, dass Uno X hier den Ausreißersieg holt, nachdem der GC-Leader zurückgefallen ist. Und Alex Buddha, der ein starkes Jahr fährt, fährt natürlich für IF. Tut mir furchtbar leid. Also erster World Tour Sieg für Anton Charming. Im Feld gab es immer mal wieder so ein paar Attacken. Es ist nicht viel passiert. Zweiter wurde Renard Hacker für Picnic Post NL, die ja bisher eher eine schwierige Saison haben. Ein paar nette UCI-Punkte für die und Vlad van Mechelen. Der wird Dritter. Kann man dazu viel sagen, außer das zu wiederholen, was wir auf der ersten Etappe schon gesagt haben?
Nee, ich glaube grundsätzlich dass so lange um eine Ausreißergruppe gekämpft werden muss auf so einem Tag ist irgendwie krass, aber immer schön zu sehen, wenn dann die Ausreißer tatsächlich am Ende sich durchsetzen können und du sprichst es dann natürlich auch schön zu sehen, dass Picnic vielleicht, natürlich wäre es schöner gewesen, den ersten Platz zu holen, aber immerhin sich vorne mitplatzieren können, ein Lebenszeichen vom Team und das freut einen.
Genau, also sorry nochmal, dass ich hier gerade Baudin und Charming durcheinander gebracht habe. Ich erinnere mich nur an das UNO-X-Trikot, was über die Ziellinie gefahren sind. Es war natürlich auf der 2. Etappe. Kurz noch 2 Worte zu Baudin bei IF. Der fährt ja wirklich ein richtig starkes Jahr. Und da ist es umso schöner, dass er sich dann bei seinem Heimrennen hier einen Etappensieg holen kann. Und dann gehen wir zu einem der heiß erwartetsten Teile dieses Rennens. Denn es gab das Mannschaftszeitfahren auf Etappe 3, 28,4 Kilometer lang. 2 Anstiege und eine kleine Rampe dann noch zusätzlich ins Ziel und vor allem haben wir dieses spezielle Regelwerk, dass eben wie bei der Tour de France auch jeder seine eigene GC-Zeit bekommt und wir sehen, dass Joao Almeida ein bisschen besser im Saft steht, ist 2,3 Kilometer von dem Ziel erst abgehangen als 4. Fahrer bei UAE. Del Toro verliert am Ende 1:01 auf Jorgensen und ist irgendwie trotzdem zufrieden. Muss man da so ein bisschen in Kontext setzen, dass Del Toro ja normalerweise auch kein guter Zeitfahrer ist? Oder ist das so ein bisschen überraschend, das aus dem Mund eines UAE-Fahrers zu hören, dass man auch mit 1 Minute Rückstand zufrieden ist?
Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein, dieser kämpferische Geist ist, den man da im Team hat, von wegen, was ist schon 1 Minute Rückstand. Also ich glaube, gerade bei dem Team wie UAE würde man eigentlich nicht erwarten, dass da so eine große Lücke aufgeht. Ich zumindest eher nicht. Von daher sich da erstmal mit Selbstvertrauen zu zeigen, vielleicht auch so ein bisschen Strategie, dass man sich da nicht die Blöße geben will, oder?
Absolut. Ich kann es mir durchaus gut vorstellen. Ja, Del Toro vielleicht auch noch so ein bisschen jugendlich und nicht ganz so media getrained. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch sein ehrliches Gefühl war, auch wenn man es dann so ein bisschen in Kontext setzt. Wir können ja mal auf Decathlon gucken. Die haben nämlich auch nicht den absoluten Traumtag erwischt. Dann Hohle muss zwischendurch schon mal Paul Sexas etwas einbremsen. Der rutscht in der Kurve in Richtung Schlussrampe etwas weg. Verliert da vielleicht auch noch ein paar Sekündchen, wird am Ende 6. mit Decathlon 45 Sekunden Rückstand Rennen. Und wenn man es dann in Kontext setzt, hat Del Toro, ich glaube, eine Minute, nicht mal, Entschuldigung, nicht eine Minute, sondern ja so 20, 25 Sekunden verloren auf Sexas. Das ist ja nicht die Welt und vielleicht kann man es auch dadurch so ein bisschen erklären. Was meinst du?
Ja, das auf jeden Fall auch. Man muss natürlich so die ganze Konkurrenz im Blick behalten und gegen wen man da so fährt. Und jetzt ist Wismar auch einfach ein unfassbar starkes Zeitfahren gefahren. Ne? Von daher wahrscheinlich auch einfach eingedenk dessen, dass er da ein bisschen mehr die Ruhe weg hat, als jetzt der reine Unterschied zu Jorgensen irgendwie vermuten lassen würde.
Ja, und dabei lief es bei Wismar gar nicht mal so gut. Wout van Aert schon nach 8 Kilometern fertig. Der wird früh gearbeitet haben. Für sein Team auch nicht unwichtig, um am Ende zu gewinnen. Aber macht er dir so ein bisschen Sorge in Richtung Tour de France, dass er hier schon nach 8 Kilometern wegbricht, obwohl er ja einfach eigentlich ein sehr guter Zeitfahrer ist?
Ich meine, da spielt vielleicht auch so ein bisschen das rein, was wir gerade eben mit dem Höhentrainingslager angesprochen haben, dass der, glaube ich, auch jetzt relativ lange, relativ viel oben auf dem Berg war. Andererseits, ja, diese Bilder, als er dann da raus war, da sah er schon richtig gut fertig aus. Also das war schon, dass ich kurz dachte, oh je, ob das so seine Richtigkeit hat. Aber ja, ich glaube, auch da müssen wir einfach abwarten, was so die nächsten Tage und dann die nächsten Wochen bringen.
So sieht's aus. Am Ende hat's Wismar nicht geschadet, auch nicht, dass Ben Tullet hier einen Hinterraddefekt hat und rausfällt. Nordhagen setzt dann an dieser Schlussrampe den perfekten Leadout für seinen Kapitän, für Matteo Jorgensen. Und Wismar gewinnt hier, wie gesagt, dieses Mannschaftszeitfahren. Jorgensen jetzt Vierter in der Gesamtwertung. Über wen wir auch noch reden müssen, ist auf jeden Fall Ineos Grenadiers. Die hatten auch ordentlich Pech. Es gab Defekte erst für Sam Watson und dann hat auch noch Oscar Onley seine Kette verloren. Versucht die da auf dem Rad wieder raufzufahren. Fehlen und man sieht, Ineos wartet so ein bisschen, aber Kevin Vauclin ist schon auf dem Rad sehr unzufrieden mit dieser Entscheidung. Später dann auch im Interview hat er das nochmal unterstrichen, dass das nicht seine Strategie war und ein Blick auf Ergebnis zeigt natürlich, woran das oder was die Gründe dafür sind, denn am Ende wird dann das Team Zweiter, 9 Sekunden nur hinter Wismar. Der Tagessieg war also durchaus möglich und Vauclin als Franzose hätte mit nur 12 Sekunden Rückstand nach dem Tag auf Alex Baudin sogar noch ins gelbe Trikot fahren können. Wir haben ja jetzt beim Giro schon die Situation gesehen, wo Wismar Fahrer hat warten lassen, um andere Ziele, andere Leader irgendwie abzusichern. Muss man da bei Ineos aufpassen, dass man da nicht so ein bisschen eine schlechte Atmosphäre kreiert und kannst du den Frust verstehen von Vauclin oder denkst du, es war eine total verständliche Entscheidung, dass man, auch weil es eben am Ende nicht so viel Zeit gekostet hat, dann doch auf Onley gewartet hat?
Ja, ich glaube, gerade in dieser Situation, wenn du da mit einem Puls von wie hoch auch immer, ne, während du da mit 40, 50, 60 Sachen irgendwie die Straße runterfährst, wenn dann plötzlich irgendwie die Ansage ist, ja, aber jetzt musst du mal kurz hier warten auf den Kollegen, dass du das natürlich nicht gerne hörst und dass natürlich gerade Kevin Vauclin in dieser Situation in Frankreich die Möglichkeit zu haben, dann Erster in der Wertung zu werden, dass ihn das so ein bisschen stinkig macht, ist die Frage, ob man das dann gerade hinterher im Interview auch noch so nach außen tragen muss. Denn er wird sich ja bewusst gewesen sein vorher, dass das Team eine Doppelspitze fahren möchte und das ist eben so ein bisschen diese Thematik mit der Doppelspitze, die wir angesprochen haben. Ne? Das kann taktisch natürlich ein großer Vorteil sein. Gleichzeitig musst du irgendwie alle Egos im Team dann abwägen und auch im Gleichgewicht halten und das ist, wie wir hier sehen, gar keine leichte Aufgabe. Letztendlich hat sich aber Ineos damit, glaube ich, ganz gut alle Optionen offen gehalten für die nächsten Tage.
Ja, es fällt nur auf, dass beim Giro eben, ich glaube, es war Ben Turner, der da eigentlich gerne den Etappensieg geholt hätte und dann da auf Egan Bernal war es, glaube ich, warten musste. Mhm. Und da auch sehr frustriert war, jetzt ist das ja auch wieder passiert, wieder ist ein möglicher Tagessieg flöten gegangen. Deshalb wollte ich das einfach mal absprechen. Schöne Nachrichten gibt es von Red Bull Bora Hansgrohe. Da hat Maxime van Trilt sein Comeback gefeiert. Der ist mit Daniel Felipe Martinez zusammen ins Ziel gekommen. Red Bull wird hier Fünfter. Gute Leistung von denen und Matthias Schellmose und Juan Ayuso ebenfalls zusammen für Lidl Trek ins Ziel gekommen. Vierter mit 32 Sekunden Rückstand das Trikot verteidigt. Das Führungstrikot hat Alex Baudin, denn IF, starke Dritte geworden am Ende und in der Gesamtwertung. Also vor dem Tag heute, wo die Etappe schon läuft, die können wir jetzt leider nicht mehr mit berücksichtigen. Tut uns sehr leid, haben wir uns natürlich auch anders vorgestellt. Also Baudin weiter vorne, vor Kevin Vauclain, 12 Sekunden fehlen ihm, wie gesagt. Auch Oscar Onley hat 12 Sekunden Rückstand. Dann kommt Matteo Jorgensen auf 4 mit 15 Sekunden Rückstand. Dann kommen Ayuso und Schelmose, die haben schon 47 Sekunden. Sixers hat eine Minute und der Toro eben 1,16, also 16 Sekunden hinter Sixers. Das ist noch im Rahmen und wir dürfen sehr, sehr gespannt sein, was denn noch so kommt in dieser Woche. Wir gucken mal kurz auf die Strecke. Es gibt heute die 4. Etappe, 6 kategorisierte Anstiege, dann eine Abfahrt und flache letzte 40 Kilometer und ein ähnliches Profil hat auch die 5. Etappe. Wieder eine anspruchsvolle erste Hälfte, dann eine flache zweite Hälfte. Hier könnten wir so reduzierte Sprints sehen, gerade weil eben es noch recht weit vom letzten Anstieg bis ins Ziel ist. Und dann Etappe 6, 7 und 8, die haben es richtig in sich. Wir sehen die erste Bergankunft am Col de Granier, 8,1 Kilometer, 5,6%. Das ist der erste Anstieg auf der 6. Etappe, der die erste Hälfte abschließt. Und dann gibt es einen Anstieg von 11,6 Kilometern bei 4,9%, wo die zweite Hälfte dann nochmal deutlich schwerer ist. Und nach kurzer Abfahrt geht es nochmal die letzten 5,9 Kilometer mit 7,5% im Schnitt zum Crest Volant. Das ist also die 6. Etappe. Die 7. Etappe, die hat es dann noch mehr in sich. 5 kategorisierte Anstiege mit einer Bergankunft am Ende am Grand Colombier. Diese Bergankunft hat zuletzt Michael Kwiatkowski gewonnen. Ich glaube, Tour de France 2023, der Anstieg 8,5 Kilometer bei 10% im Schnitt. Auch das hat es richtig in sich. Und weil man dann noch nicht genug geklettert ist, hat die 8. Etappe nochmal richtig was in petto. Direkt nach dem Start geht es auf den Col du Pré. 7 Kilometer bei 9,4%. Dann gibt es noch den Monte de Bizan, höchste Kategorie bewertet, 11,5 Kilometer bei 8,9%. Dann noch den Col de Aravis, 7 Kilometer bei 7%. Und zum Abschluss geht es aufs Plateau de Solaison, wieder höchste Kategorie, 11,5 Kilometer, 9% im Schnitt. Wie gefällt dir diese Strecke und wie hyped bist du auf das Wochenende?
Ja, ich glaube, alleine von deiner Aufzählung gerade tun mir jetzt die Beine spontan weh. Also wird ein richtiges Bergfest, kann man glaube ich sagen. Ganz viel Geklettere und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt eben zu sehen, wie die Form jetzt so kurz vor der Tour schon ist und dann eben zu sehen, ob sich das bei der Tour so bestätigt oder was sich da tatsächlich vielleicht auch noch verbessert oder bei einigen dann auch schon wieder verschlechtert.
Glaubst du, wir können ja kurz mal auf die Favoriten gucken, glaubst du, es läuft auf das Duell Del Toro gegen Sixers heraus oder können Fahrer wie Matteo Jorgensen, Juan Ayuso, Matthias Schelmose vielleicht da auch nochmal eingreifen und was machen die Ineos-Jungs?
Ja, ich glaube gerade die Ineos-Jungs werden spannend zu sehen sein, nachdem sie sich jetzt ja die Optionen offen gehalten haben, was die beiden angeht. Bei Sixers interessiert mich tatsächlich, wie angesprochen, wie er jetzt so gerade aus dem Bergtraining zurück damit umgehen kann, wie er generell auch mit dem Druck umgehen kann. Es ist ja jetzt doch ein deutlich größeres und ich sag mal doch durchaus anspruchsvolleres Favoritenfeld als jetzt zuletzt vielleicht bei den Sachen, die wir gesehen haben. Von daher bin ich mal sehr gespannt. Del Toro wird da sicherlich schon mehr Routine haben. Die Frage, ob er das dann in der Leaderrolle auch so tatsächlich dann ausschlachten kann. Und ja, auch Wismar ist natürlich kein schlechtes Team. Von daher, für mich ist da jetzt erstmal vieles offen, vieles möglich und ich bin mal sehr, sehr gespannt.
Ja, also ich glaube, das Profil liegt Sixers fast am meisten. Wir haben gesehen, wie wahnsinnig gut der den Berg hochkommt in dieser Saison schon. Ich glaube, Jorgensen unterschätzt man immer so ein bisschen. Gerade bei einwöchigen Rundfahrten kann der auch ordentlich was zeigen. Bei Ineos bin ich gespannt. Die Saison ja bisher gerade bei Oscar Onley wirklich weit hinter den Erwartungen. Wenn wir den Tour de France 2025 Onley sehen, dann kann ich mir hier schon vorstellen, dass der um die Top 5 vielleicht, wenn es richtig gut läuft, ums Podium mitfährt. Auch da bin ich sehr gespannt. Und Isaac Del Toro, der wird natürlich hier eine Mission haben, und zwar UAE und den Scheichs zu zeigen, dass er besser ist als Paul Sixers und dass sie den gar nicht brauchen. Das bringt natürlich nochmal so ein bisschen mehr Würze rein in dieses Rennen und ich bin richtig gespannt, was wir dann am Sonntag zu berichten haben, wenn wir dann über diese Rundfahrt sprechen werden. Ihr könnt ja auch gerne mal uns eure Tipps schreiben. Wie gesagt, heute und auch morgen sind ja noch nicht die großen GC-Tage. Das heißt, schreibt uns gerne auf Social Media, weniger, was ihr erwartet und wen ihr hier vorne seht. Also mein Bauchgefühl sagt Six Hass und Ben drückt sich wie immer um eine konkrete Aussage. Von daher bin ich gespannt von euch zu hören. Oder möchtest du diesem schlechten Ruf noch etwas entgegenwirken?
Dann ich lege mich fest. Ich sage, Mathieu Jorgensen wird Überraschungssieger zumindest meines Herzens.
Das gefällt mir. So ein kleiner Hot-Take hier am Ende, das macht doch große Freude. Da hat man auch, finde ich, weniger zu verlieren. Wenn ich mir jetzt hier mit breiter Brust sage, Six Hass gewinnt, dann wird wieder auf mich eingedroschen werden. Aber wenn du dich zu einem Hot-Take hinreißen lässt, ich glaube, das ist eine gute Strategie. Genau, also das so viel zum Kriterium du Dauphiné oder wie es jetzt heißt, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, die in dieser Woche ja wahrscheinlich die Radsport-Schlagzeilen dominieren wird. Vor allem dann am Wochenende solltet ihr euch definitiv nichts vornehmen. Und ja, der Sommer lässt ja auch noch so ein bisschen auf sich warten. Das ist eine gute Ausrede, um das Wochenende vor dem Fernseher zu verbringen. Wir werden nochmal eine kurze Pause einlegen. Dann geht es natürlich noch um die Ergebnisse der vergangenen Woche. Und wir haben noch so 2-3 News, über die wir sprechen wollen. Das nach einer kurzen Pause. Also dranbleiben, was zu trinken holen und dann geht's gleich in den letzten Abschnitt dieser Folge. Willkommen zurück zu Radio Tour. Wir haben also schon über den Giro d'Italia der Frauen und die Tour Auvergne-Rhône-Alpes gesprochen, die in dieser Woche stattfinden, respektive in der letzten Woche stattgefunden haben. Und jetzt gibt's mal wieder Lukas Ergebnis-Rundown, den ihr so liebt. Und mein Lieblingsteil des Podcasts, denn hier darf ich ungestört meinen Senf ablassen. Es ging los, es gab vor allem den Brussels Cycling Classic am Wochenende. Jordi Meus gewinnt erneut. 4. Saisonsieg für ihn, Tobias Müller 6. aus deutscher Sicht. Es gab außerdem die Tour de Wallonie, die wurde geprägt von Ben Oliver von Modern Adventure Pro Cycling. Der gewann nämlich die 2. Etappe, die Schlussetappe und am Ende tatsächlich auch die Gesamtwertung. Ein bisschen Grund zum Glücklichsein hatte er auch noch dadurch, dass er das Rennen wahrscheinlich auch gewonnen hat, weil es auf den letzten beiden Etappen einige Stürze gab, somit viele Neutralisationen und natürlich auch ein bisschen weniger Konkurrenz in den Sprints. Soll nichts wegnehmen, seine ersten 3 Profisieger. Also Lawrence Pithy gewann auch noch eine Etappe vor Kim Heiduk, der ein starkes Rennen gezeigt hat, und Chris Nylands. Die 4. Etappe ging an Arnaud Delis, der sich hier mal wieder in alter Stärke gezeigt hat und einen extrem langen Sprinter gefahren ist. War wirklich ein cooles Finale. Ryder Sheehan wurde da kurz vor dem Ziel eingeholt. Und Ben Oliver hier auch 3. Bei den Frauen gab es die Dwars Door de Vastoek, ein Rennen in Belgien. Venturelli von UAE gewann dieses Rennen aus einer extrem starken Spitzengruppe. Ich glaube, 12 Fahrerinnen hatten da 6,5 Minuten Vorsprung auf ein großes Feld. Dann gab es noch das Alpes-Grésivaudan-Klassik in Frankreich. Ein Tagesrennen mit richtig schwerer Bergankunft. Die 20-jährige Australierin Thalia Appleton gewann das und feierte ihren ersten Profisieg. Die fährt fürs, ich glaube, mittlerweile World Tour Team von Liv Alula und war 3. der letztjährigen Tour de l'Avenir. Also auch eine Fahrerin, die ihr euch merken sollt. Und auch merken könnt ihr euch, dass Stefanie Meder von die Wheel Divas richtig gut in Form ist. Die wurde nämlich 7. bei diesem Rennen. Also extrem starke Leistung und ein cooles Eintagesrennen, was ich mir wirklich gerne auch angeschaut hätte, glaube ich. Denn das Profil sah sehr cool aus. Dann gab es noch die Oberösterreich-Rundfahrt. Die gewann der Brasilianer Henrique Bravo. Der hatte nämlich das kurze Bergzeitfahren, 4 Kilometer oder so, zum Auftakt gewonnen und damit auch die Gesamtwertung steht mittlerweile bei 5 Saisonsiegen. Ich glaube, es könnte durchaus dazu kommen, dass wir bald einen Brasilianer in der World Tour bei Sudal sehen. Außerdem auch aus deutscher Sicht erfreulich Dominik Röber, der mittlerweile beim Team Vorarlberg fährt, gewann die Schlussetappe und feierte seinen ersten UCI-Sieg. Dann gab es noch die Ronde de l'Oise, 4 Etappen lang, und am Ende gewann Patrick Eddy, der australische Meister, die Gesamtwertung, auch aus deutscher Sicht erfolgreich. Joshua Huberts für Lotto Kernhaus 6. Teamkollege Silas Köch gewann das Bergtrikot und wurde 9. Ein weiterer deutscher Sieg, den gab es auch bei der Tour du Cameroun. Da gewann nämlich Leo Charrois von Embrace the World als Solist die 5. Etappe. Heute musste da leider das Zeitfahren abgesagt werden wegen Überschwemmungen. Ich hoffe, dass es da allen vor Ort gut geht. Das ist der Ergebnis-Rundown und jetzt gehen wir in den Newsblog. Und Ben, wir haben uns letzte Woche zu einem Thema sehr viel ausgetauscht, nämlich zu Lidl Trek. Denn da gab es so einige Nachrichten, die die Schlagzeilen bestimmt haben. Lass uns doch mal mit der größten anfangen. Grisha Niermann verlässt Wismar Liesebike und wird Sportchef, nenne ich es jetzt einfach mal ganz plakativ, bei Lidl Trek. Wie sehr hat dich diese Nachricht überrascht? Vor allem, weil man ja bei Wismar eigentlich gerade sehr viel Grund zu feiern hatte.
Ja, ich habe vor allem mich erstmal gefragt, ob das überhaupt erlaubt ist, dass Grisha Niemann für irgendein anderes Team arbeitet, weil der ja, glaube ich, seit seiner aktiven Zeit im Prinzip mit einigen kurzen Ausnahmen nirgends woanders war. Von daher war das für mich ja eben so ein völlig festes Ding. Und ja, wie du sagst, ne, man hat viele Erfolge jetzt dort gefeiert, so dass es für mich auf jeden Fall sehr überraschend kam, dass er da plötzlich scheinbar sich nach neuen Herausforderungen, sag ich mal, umschaut.
Ja, wir wurden auch gefragt, was bedeutet das eigentlich, was ist da los bei Wismar? Es ist natürlich nicht ganz so leicht zu sagen, man kann aber durchaus erkennen, dass da so ein gewisser Umbruch aktuell stattfindet. Marijn Seemann hat das Team ja schon verlassen, der ja so ein bisschen der war, der diese Teamkultur und diesen Aufstieg von Wismar zum absoluten Weltklasse-Team, gerade bei Grand Tours, geformt hat. Jetzt geht mit Grisha Niemann der Nächste. Und außerdem gibt es Nachrichten, dass wir wissen, dass die Sponsorensuche da nicht so ganz leicht fällt, denn wir haben immer noch keinen Vollzug für einen neuen Titelsponsor irgendwie bekommen. Der Abstand zu UAE scheint eher ein bisschen größer zu werden, das Team in der Breite nicht mehr so stark wie früher. Hast du das Gefühl, dass das auch so ein ausschlaggebender Grund war, dass Niemann gesagt hat, ja, hier geht's gerade irgendwie so langsam, aber sicher ins Mittelmaß, um es mal ganz hart auszudrücken, oder glaubst du, es ist ein ganz normaler Tapetenwechsel und es ist einfach Zufall, dass gerade so vieles gleichzeitig da stattfindet?
Nee, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, einfach weil, wie gesagt, ne, er schon so lange da so fest irgendwie drin ist, so eine präsente Figur ja auch, dass er da sicherlich nochmal viel mehr Einblick natürlich hat als wir auch in was da hinter den Kulissen so passiert, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass da ja eine gewisse Unzufriedenheit oder zumindest so ein Mangel an Zuversicht vielleicht auch einfach bestand und dann das vielleicht tatsächlich so einen Wunsch nach Tapetenwechsel, nach neuen Herausforderungen vielleicht beflügelt hat. Und wenn sich dann eine Gelegenheit bietet, wie eben ein aufstrebendes Team, das plötzlich einen unerwartet großen Geldbeutel zu haben scheint, dann vorbeikommt und fragt oder er gefragt hat, man weiß es natürlich nicht, dass man da dann gerne und dankend irgendwie die Gelegenheit nutzt, könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja, es wird jetzt noch eine Übergangsperiode geben. Grisha Niemann ist, glaube ich, jetzt noch bis Anfang September bis Ende August in dem Fall bei Wismar und wechselt dann eben zu Lidl Trek. Sein Nachfolger bei Wismar soll Marc Reef werden, den ich persönlich auch noch gut kenne. Zum einen der Bruder meines ehemaligen Chefs. Also sein Chef war Head of Communications bei Picnic Post NL und er eben sportlicher Leiter noch bei uns, bevor er zu Wismar gegangen sind. Ich bin da gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre als klassischer sportlicher Leiter bei Wismar, dass er die Rolle da ganz gut ausführen kann und auch, glaube ich, gut, dass man da jemanden aus den eigenen Reihen hat, dem man das auch zutraut, diese Aufgabe. Trotzdem wird das natürlich einen gewissen Bruch bedeuten. Glaubst du, dass sich das jetzt, diese Nachricht, so ein bisschen auch auf die Tour de France-Vorbereitung auswirkt? Denn zumindest hat man jetzt zwar für die Tour de France noch Sicherheit, aber danach dürfte ja trotzdem so ein bisschen Unsicherheit einkehren bei Wismar. Wie schätzt du es so mit dem Blick von außen ein?
Ja, ich glaube schon, dass man sowas alleine im Hinterkopf irgendwie haben wird. Ne? Man kann das vielleicht so fürs Tagesgeschäft so ein bisschen in den Hinterkopf oder in den Hintergrund verschieben, aber so, ich glaube, unterschwellig wird das auf jeden Fall irgendwie ein Gedanke sein, gerade mit eben all den anderen Veränderungen, die dort anstehen, dass das sicherlich bei einigen im Team durchaus, ich möchte nicht vielleicht sagen Unbehagen, aber dass das auf jeden Fall ein Thema sein wird, was insgesamt so die Zukunft im Team angeht, die Veränderung und was dort alles ansteht.
Dann lass uns doch mal rübergehen zu Lidl Trek. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass da gerade auf sportlicher Leiterrolle oder so ein bisschen, was die einzelnen Programme angeht, also das Nachwuchs-Frauen- und Männerprogramm, dass es da so an den Spitzen so ein paar Veränderungen gab in diesem Jahr. Jetzt wird an der Führungsebene nochmal ordentlich gesägt. Luca Guerlacina, der lange der General Manager des Teams war, der wurde jetzt emotional verabschiedet. Es stehen Gerüchte im Raum, dass er zu RCS wechselt, also dem Veranstalter des Giro d'Italia. Gleichzeitig wird eine neue CEO-Position geschaffen, die ein großer Name bekleiden wird, nämlich Andy Schleck. Dazu kommt eben Grisha Niermann als Head of Sports und neuer Head of Performance wird Dan Lorang, den der ein oder andere von Red Bull Bohrans-Grohe noch kennen dürfte, der da durchaus auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass sich das Team in die Weltspitze entwickelt hat. Schon, glaube ich, immer ein bisschen kürzer getreten ist in den letzten Jahren. Also gleich an drei Schlüsselpositionen wurde da jetzt was verändert. Bei Andy Schleck bin ich gespannt, kann ich nicht beurteilen, wie so seine Qualitäten sind. Grisha Niermann, ich glaube, wer beobachtet hat, was bei Visma in den letzten Jahren so passiert ist, der wird da erstmal ein gutes Gefühl haben, aber auch da nochmal das Thema Unruhe angesprochen. Es ist viel los, man hat das Gefühl, seit Lidl Trek übernommen hat, wird da wirklich mit Krampf versucht, schnell an die Weltspitze zu kommen und nicht irgendwie so nachhaltig gearbeitet ist, zumindest jetzt mein Eindruck, weil so viel passiert. Teilst du den Eindruck und teilst auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass man da gerade zu viel Unruhe reinbringt, auch weil man ja schon Fahrer wie Juan Ayuso hat, die ebenfalls gerne für Unruhe bringen.
Ja, also ich glaube, manchmal kann natürlich auch so ein Kahlschlag und ein radikaler Neuanfang guttun. Andererseits gerade bei so einem Projekt ist es ja immer ein laufender Prozess, ne? Und von daher glaube ich, dass da auf jeden Fall eigentlich wichtig wäre, dass man so eine gewisse Konstanz irgendwie reinbringt, so einen beruhigenden Faktor, gerade um eben sowas wie eine Sportmannschaft, ne? Irgendwie zu managen und zu lotsen, denn du sprichst es an, Juan Ayuso natürlich einerseits, aber andererseits sind ja viele der großen Namen jetzt nicht zwingend immer super einfach und das sind einfach viele, viele Egos, die man unter einen Hut bringen muss und gerade wenn dann auf der Führungsebene sich auch noch so viel tut, kann das auf jeden Fall das Boot so ein bisschen ins Wanken bringen. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, was so die Überlegung hinter all diesen jetzt doch sehr rasanten großen Umstürzen ist mal schauen, was da sich noch personell alles ändern wird, ne?
Ja, es gibt ja auch Gerüchte, lass uns zumindest mal über das eine sprechen, dass Felix Gall der zweite des Giro d'Italia im Anflug sein könnte. Für dich eine logische Entscheidung oder so ein bisschen eine Befürchtung, dass man da vielleicht auch den einen oder anderen verprellt, denn gleichzeitig liest man Berichte, dass Giulio Ciccone und Mattia Schelmose dann sagen könnten, nee, da haben wir keinen Bock mehr drauf, wann sollen wir denn noch unsere Chancen bekommen? Siehst du den sportlichen Fit und sag auch gern kurz was dazu, was das vielleicht auch fürs Mannschaftsgefüge bedeuten könnte.
Ja, ich glaube, gerade für ein Team, das sich so im deutschen und deutschsprachigen Raum irgendwie etablieren möchte, auch so imagemäßig ist es natürlich gefundenes Fressen, einen deutschsprachigen Fahrer sich auch an Bord zu holen. Aber klar, ne, irgendwie muss man auch schauen, was man mit seinem bestehenden Talent macht. Und Giulio Ciccone jetzt beim Giro auch nochmal sehr stark gefahren, aber ja durchaus nochmal ein Stück älter als jetzt Felix Gall. Das heißt, ja, im Zweifel ist das auch so ein Balanceakt zu schauen, ne? Wem gesteht man da was zu, mit wem redet man da mal ein ernstes Wörtchen über, es ist Zeit, irgendwie eine neue Rolle sich zu überlegen, dass man vielleicht nicht mehr zwingend der Leader im Team sein muss, aber ja klar, ne? Es ist, wenn man sich nur quasi die großen Talente holt, die großen Namen, dann hat man schnell Probleme eben mit wen kann man wo irgendwie positionieren, ohne wem anders auf den Schlips zu treten.
Ja, und meine Frage ist auch noch so ein bisschen, kommt man dem Ziel dadurch näher? Felix Gall in allen Ehren, der ist wirklich einen verdammt starken Giro gefahren, ist an guten Tagen, wie gesagt, vielleicht einer der 5 besten Bergfahrer der Welt, aber auch ein Fahrer mit klaren Schwächen und wo es sein kann, dass er mal eine Grand Tour gewinnt, wenn die ganz Großen nicht dabei sind, aber der jetzt kein klassischer Contender gegen Fahrer wie Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard oder vielleicht sogar einen Paul Sexas oder Isaac der Toro in Zukunft ist. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das in welche Richtung der Move gehen soll. Also mit Juan Ayuso hat man schon einen Fahrer in dieser Range, würde ich sagen, der das zwar bei Grand Tours in der Breite noch beweisen muss, der aber ein großes Potenzial hat und dann Felix Gall natürlich als zweiter Leader stark, aber es ist so ein bisschen wie bei Ineos, wo ich das Gefühl habe, wie viele sehr gute, aber eben nicht absolut top-notch Bergfahrer braucht es denn im eigenen Team kommt man damit wirklich den Schritt näher an UAE oder andere Fahrer mit Topstars, Teams mit Topstars, also da bin ich wirklich sehr gespannt, was sich da so entwickelt. Den Schritt an sich verstehe ich schon, ich habe auch irgendwann mal den Take-A-Drop, dass ich mir gut vorstellen kann, dass wir mittelfristig auch Florian Lipowitz mal im Lidl-Trikot sehen, eben durch diese, was du angesprochen hast, diesen deutschen Markt, der da dahinter steht, und vielleicht auch mal so ein bisschen trotzdem den Schritt aus der deutschen Öffentlichkeit raus, der irgendwie zumindest gefühlt bei Bora noch mal größer ist als bei Lidl. Aber ja, das werden wir alles beobachten. Ich bin sehr gespannt. Das sind auf jeden Fall spannende Bewegungen, die wir da sehen. Sowohl bei Wismar, um die man sich, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen machen muss, zumindest was so das absolute Top-Team angeht. Ich habe das Gefühl, hinter Vingegaard ist es doch so ein bisschen ruhiger geworden in dem Team. Bei Lidl ist es eben, ja, viel Unruhe auch gerade drin, weil da eben viel umgebaut wird von Lidl. Dann haben wir noch ein zweites Thema. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, Jan-Willem van Schrip, mal wieder disqualifiziert worden. Diesmal musste er sogar von der Gendarmerie aus dem Rennen genommen werden, weil das Rennen sonst hätte abgebrochen werden müssen, weil er schon disqualifiziert war. Ben, vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, worum es ging und mit welchen Gefühlen du noch gerne über diese Themen redest.
Ja, das, worum es ging, ist natürlich schwierig, ne? Wen man jetzt zu dem Thema befragt und zu welchem Zeitpunkt man da in diese Frage stellt. Ich glaube, offiziell ist der aktuelle Stand, es ging um eine Trinkflasche, die er vorne im Trikot platziert hatte, was aus Sicht der Jury verboten war. Und dafür ist er disqualifiziert worden. Das hat er nicht eingesehen und sich geweigert, aus dem Rennen auszuscheiden. Und ich bin da sehr zwiegeschalten bei der Thematik, einerseits muss ich ganz klar sagen, wirkt das immer sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen, wofür er die letzten Male immer disqualifiziert worden ist. Andererseits glaube ich auch nicht, dass er sich einen Gefallen tut mit Aktionen wie, nach einer Disqualifizierung sich zu weigern, tatsächlich dann aufzuhören zu fahren. Ich weiß nicht, jeder, der irgendwie als Kind mal im Fußballverein war, hat gehört, mit dem Schiedsrichter wird nicht diskutiert. Ne? Und ich glaube, gerade bei sowas wie einem Radrennen, wo auf der Straße so viel passieren kann, ist das auch eine ganz wichtige Regel, an die man sich halten muss. Ne? So ärgerlich das ist, so bitter das ist, wenn die Jury sagt, du bist raus, dann musst du früher oder später klein beigeben oder du hast eine Situation wie jetzt, dass die Gendarmerie dann am Ende irgendwann dazu gerufen wird, weil sonst gesagt wird, wir haben hier einen unkooperativen Fahrer, der sich nicht an Anweisungen hält, wie sollen wir dieses Rennen fortsetzen?
Ja, ich habe auch das Gefühl, diese Regel, um die es wohl geht, die ist scheinbar, habe ich jetzt bei Bielefeld zum Beispiel gelesen, auch erst ab dem 1.7. in Kraft. Also eigentlich fragt man sich so ein bisschen, wie man ihn jetzt schon für dieses Vergehen disqualifizieren kann. Auf der anderen Seite wirkt es gerade, auch wenn man die Interviews mit seinem Teamchef liest, wie eine sehr, sehr toxische, eine sehr, sehr... keiner mag die andere Seite Situation und das ist ja wirklich nicht in dem Interesse von irgendjemandem. Auf der einen Seite wirkt es so ein bisschen so, als ob die UCI ihn da auf dem Kieker hat, auf der anderen Seite ist seine Wahrnehmung auch, dass er gar keinen Platz in dem Sport hat, was ja auch wahnsinnig schade wäre, aber er ist natürlich schon ein sehr streitbarer Charakter, glaube ich auch. Dieses Setup, er nutzt ja auch hier wirklich glaube ich, im Rahmen der Regeln, so wie ich das wahrnehme, aber immer schon hart an der Grenze da sein Setup, wie er da die seinen Lenker einstellt und ähnliches, ist halt einfach auch kein Fahrer, der vom Körperbau so irgendwelchen klassischen Radsport-Klischees entspricht. Ich hoffe einfach, dass man da an den Punkt kommt, wo sich alle Parteien mal an den Tisch setzen, sich einmal aussprechen und er dann einfach ungestört Rennen fahren kann und auf der anderen Seite er dann auch klare Vorgaben gibt, an die er sich halten kann, denn irgendwie wirkt es gerade von beiden Seiten sehr aufgeladen. Beide Seiten testen da ihre Grenzen und die UCI sitzt einfach am längeren Hebel und so ein bisschen bitter ist es schon. Umso schöner, dass die UCI, habe ich gerade gelesen, auch Zeit gefunden hat, eine sinnvolle Regel einzuführen, zumindest sehe ich das so. Zielgeraden sollen bei Sprints jetzt mindestens 200 Meter lang sein, also es soll keine kurvigen letzten 200 Meter mehr geben dürfen. Eine sinnvolle Regeländerung, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch eines der heißen Themen, die wir zuletzt immer wieder diskutiert hatten, gerade beim Giro. Wie sehen die Schlusssprints aus und hat das vielleicht auch was mit Stürzen und Hektik im Finale zu tun? Jetzt ist die Frage, wie es dann auf den sag mal 800 Metern vor den letzten 200 Metern auch aussieht. Ne? Aber ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter erster Schritt.
Zumindest mal eine Regel, die nachvollziehbar ist und nicht irgendwie wieder kurios wirkt. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ja, ich hoffe, wir haben die Themen so ein bisschen abarbeiten können, so gut wir das eben von außen beurteilen können. Sorry, wenn ich heute hier und da mal ein bisschen neben der Spur war. Ich war das bis zum Wochenende unterwegs, hatte jetzt auch noch keinen richtigen freien Tag und dazu kam dann jetzt eben noch die wunderbare Aufnahme, die wir jetzt ohne uns zu sehen, aber hoffentlich auch ohne Haker einigermaßen gut über die Bühne gebracht haben. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall sehr für den Support. Wir merken, dass hier und da dann immer wieder neue Leute dazukommen. Wir merken, dass es auch in den Kommentaren unter meinen Aufrufposts auf Blue Sky oder auch im Fragensticker bei Instagram immer Fragen gibt, die unsere Folgen hier noch ein bisschen zunehmend bereichern und zur Unterhaltung beitragen. Und so soll es sein. Es geht hier ja nicht nur um uns, sondern irgendwie uns als Teil von der Radsport-Fan-Basis, der Radsport-Community. Und ja, sehr cool, dass da so viel von euch kommt. Also wir sind dankbar. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das am einfachsten, indem ihr uns einfach Rezensionen oder Bewertungen auf der Podcast-App eurer Wahl da lasst. Dann weiß der Algorithmus, dass wir hier einen guten Job machen und das hilft uns wahnsinnig. Und ansonsten, ja, wird es jetzt eine kurze Woche, bis ihr uns wieder hört, denn am Sonntag setzen wir uns schon wieder zusammen, über die vergangenen Tage dann zu sprechen und euch eine neue Folge zu liefern. Und dann sollte es auch wieder einigermaßen geregelt zugehen. Danke euch fürs Zuhören und die letzten Worte gebühren wie immer meinem stets gut gelaunten Podcast-Partner Bent.
Ja, und das trotz all der Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Ich bin super froh, dass wir es geschafft haben, endlich über alle diese Themen zu reden. Das hat mir auf den Lippen gebrannt und von daher bin ich umso happier, dass wir es jetzt rausgebracht haben und freue mich auch schon, dass wir in nur wenigen Tagen schon wieder sprechen dürfen. Und in dem Sinne sage ich bis dann und macht's gut.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.